Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, in dem es um Nachwuchs geht, um verschiedene Konzepte von Elternschaft und damit auch von Familie. Wie fügt sich das, wenn mein Kind mithilfe einer Eizellenspende gezeugt wurde? Wo werden besonders viele Kinder pro Familie geboren und welche politische Dimension hat das? Und was passiert, wenn in eher traditionellen Gesellschaften das Prinzip Kinder kümmern sich um die alten Eltern auch zu bröseln beginnt? Das alles in dieser Ausgabe, wie immer, ein Thema, vier Facetten.
Die Eltern sind die unmittelbaren Vorfahren einer Person, dem Kinde.
Es ist nicht so, dass mein Partner unbedingt sein Erbgut weitergeben konnte, aber er sagte, ich kann, du hast eine Uterus, also warum sollen wir das nicht so machen?
Dass sich Fremde um die Eltern kümmern, ist in unserer traditionellen Gesellschaft inakzeptabel.
Ich habe gemerkt, dass ich einfach viel toleranter sein kann, seitdem ich meine Erwartungen abgelegt habe an sie als Mutter. Jetzt ist sie einfach nur noch ein Mensch.
Fast 60.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Gazastreifen geboren. Wie im Christentum und im Judentum ist es im Islam ein Ideal, viele Kinder zu kriegen.
Nachwuchs von Eizellenspenden, Kinderreichtum und greisen Eltern handelt diese Podcast-Ausgabe und damit auch von verschiedenen Familienmodellen. Wenn die Eltern etwa zwei Mütter sind oder zwei Väter, wenn ein Teil allein erzieht oder das Kind adoptiert ist oder eben zwar leiblich, aber nicht genetisch von der Mutter abstammt durch eine Eizellenspende. In Deutschland ist das verboten, weshalb viele Paare dann in ein anderes Land gehen, um sich den Kinderwunsch zu ermöglichen. Und da sind einige Kliniken in Spanien eine wichtige Adresse. Julia Macher hat mit einer Berliner Mutter gesprochen, die sich ihren Kinderwunsch in Barcelona erfüllt hat. Hallo Julia.
Hallo.
Was ist denn die Geschichte dieser Frau?
Naja, diese Frau ist eine Mutter aus Berlin, die hat mit 25 Jahren erfahren, dass sie Ovarieninsuffizienz hat. Also ihre Gebärmutter ist intakt und funktionsfähig, aber ihr Eierstock produziert keine Eizellen. Sie und ihr Partner wollten unbedingt eine Familie gründen. Sie haben kurz über Adoption nachgedacht, aber das Verfahren ist extrem langwierig und in Deutschland gerade für berufstätige Frauen so kompliziert, dass sie die Idee wieder verworfen haben. Französische Ärzte haben ihr dann eine Schwangerschaft via Eizellenspende vorgeschlagen in Spanien. Valerie, der Name ist fiktiv, war erst einmal zögerlich.
Also zuerst fand ich die Idee ganz schön schräg, dass ich sozusagen eine Eizelle adoptiere in meinem Bauch. Es ist nicht so, dass mein Partner unbedingt sein Erbgut weitergeben konnte, aber er sagte, ich kann, du hast eine Uterus, also warum sollen wir das nicht so machen? Und ich muss auch sagen, dass ich das auch sehr schön fand, die Vorstellung, dass ich das Kind tragen kann einfach.
Ja, was passiert denn genau bei einer Schwangerschaft via Eizellenspende, Julia?
Also das Verfahren, das gibt es seit 1983 und das funktioniert so. Einer Spenderin werden gereifte Eizellen entnommen. Die werden dann in vitro mit dem Sperma des Vaters befruchtet und nach mehrfacher Zellteilung als Blastozyten, also als Mini-Embryonen, in die Gebärmutter der Mutter eingepflanzt. Das Verfahren kostet je nach Klinik und Zahl der eingepflanzten Embryonen zwischen 5.000 und 8.000 Euro in Spanien. Und Spanien gilt als federführend bei diesem Verfahren. Dorthin hat man Valerie und ihren Mann auch ziemlich schnell verwiesen, nach Barcelona. Die Schwangerschaft bzw. die Schwangerschaften liegen schon eine Weile zurück. Die Tochter ist jetzt 13, der Sohn 9 Jahre alt. Und Valerie spricht deswegen auch inzwischen sehr reflektiert über das Thema. Denn Mutterschaft und alles drumherum, das ist ja vor allem in Deutschland sehr ideologisch behaftet. Da hat man ein eher konservatives Mutterbild. Und Valerie hat sich auch lange mit der Frage beschäftigt, was eine richtige Mutter jetzt eigentlich genau ausmacht.
Mittlerweile nach so vielen Jahren und viele Gedanken auch später, weiß ich, wie wichtig auch die kulturelle Mutter ist, die soziale Mutter. Viel wichtiger eigentlich als die genetische Mutter. Die Mutter oder der Vater ist für das Kind die Person, die sich um ihn kümmert. Lustigerweise, also die Leute, die die Geschichte nicht kennen, die sagen immer, dass mein Sohn mir sehr ähnlich aussieht. Meine Tochter sieht eher ihren Vater ähnlich. Also man sagt, oft sagen die Leute, es ist eine schöne Mischung aus euch beiden. Also ich lache ein bisschen und denke mir, ach, wenn Sie wüssten.
Ja, sind diese Ähnlichkeiten denn Zufall oder Absicht?
Diese Ähnlichkeiten sind eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Und zwar ist es so, dass Eizellenspenden anonym bleiben sollen, müssen in Spanien. Und zwar sowohl die Spende wie auch die Spenderin. Und deswegen müssen halt die Ärztinnen und Ärzte darauf achten, dass sich die beiden Frauen so ähnlich wie möglich sehen.
Du hast ja in Barcelona eine Fruchtbarkeitsklinik besucht, um dir dieses Verfahren mal erklären zu lassen. Wie war das denn dort?
Also ich war im Deseos Mujer, das ist eines der führenden Krankenhäuser. Da wurde 1984 spanienweit das erste Kind über In-vitro-Befruchtung gezeugt. 4 Jahre später kamen dann die ersten Zwillinge über Eizellenspende. Das gilt als eine Vorzeigeeinrichtung. 20% der Patientinnen kommen inzwischen aus dem Ausland. Die Webseite ist mehrsprachig verfasst. Und als ich da war, da herrschte da ziemlich reger Betrieb. Das muss man sich, das ist eine moderne Klinik mit so in hellem Holz getäfelten Fluren. Und da habe ich mich mit Elisabeth Klua getroffen. Sie arbeitet seit 27 Jahren dort und ist, so sagt sie selbst, verantwortlich für tausende erfolgreicher Matchings.
Wie kommt denn so ein Matching zustande? Also da gibt es ja wahrscheinlich keinen Katalog, wo man so Ähnlichkeiten überprüft, oder? Und auswählt.
Nee, einen Katalog gibt es nicht. Es sind eigentlich 2 Verfahren. Es gibt zum einen das genetische Matching. Das besteht aus einer genetischen Untersuchung des Vaters. Dessen Daten werden dann mit den Daten der möglichen Spenderinnen abgeglichen. So versucht man eben Erbkrankheiten zu vermeiden. Und dann gibt es ein Matching mit der Mutter. Und da geht es wirklich vor allem um das Aussehen, um das Äußere und um die Blutgruppe. Denn die Blutgruppe wird von der Mutter auf das Kind übertragen. Bei ausländischen Patientinnen wird da inzwischen so viel wie möglich online abgewickelt, sagt Klua.
Bei der Videokonferenz notieren wir das Aussehen der Mutter, Ethnie, Haar- und Augenfarbe, Größe, Gewicht, Blutgruppe. Die Patientin schickt uns ein Foto. Der Vater reist für den genetischen Test an, gibt eine Samenspende ab, die dann gleich eingefroren wird. Wenn wir eine Spenderin gefunden haben, befruchten wir die Eizellen, schaffen die Embryonen, frieren sie ein und vereinbaren mit der Patientin den Einpflanzungstermin, sodass sie nicht länger als 3 Tage bleiben muss, ihr Alltag weniger gestört wird und sie weniger Kosten hat.
Eltern haben ja auch häufig bestimmte Wünsche, nicht nur was das Aussehen betrifft, Kreativität, Intelligenz, solche Sachen. Das kennt man zumindest von der Samenspende. Kommt es da irgendwie auch zum Zuge?
Also in dieser Klinik nicht. In dieser Klinik versucht man den Eltern auch schon zu sagen, dass Gene beschränkten Einfluss auf Charakter und auch Aussehen der Kinder haben. Man versucht auf der einen Seite eben die Wünsche der zukünftigen Eltern zu berücksichtigen, aber dämpft auch deren Erwartungen. Auf diese Spenderinnendaten haben auch wirklich nur die Ärzte Zugriff. Also es ist nicht so, dass man da, wie zum Beispiel in den USA, durch einen Katalog blättern kann. Und die Ärzte gucken dann halt, dass es so gut wie möglich passt. Klua machte wirklich auch in den Vorgesprächen mit der Patientin klar, dass es keine Mathematik ist, diese Genetik, sondern der Zufall und vor allem eben auch die Umwelt eine entscheidende Rolle spielen.
Das Kind wird der Empfängerin trotzdem ähneln durch epigenetische Prozesse, also die Prägung der Gene durch das Umfeld im Mutterleib, in der Gebärmutter, durch Ernährung und Körpertemperatur. Das alles bestimmt ja, wie die Gene sich entwickeln. Auch das Zusammenleben prägt das Aussehen, die Mimik, die Gestik. All das sieht das Kind wie in einem Spiegel bei der Mutter. Die Vorstellung, durch Selektion einen Klon von sich selbst in die Welt setzen zu können, ist Science Fiction.
Die hohe Zahl der Eispenden in Spanien, die erklärt der Klinikchef von Deseos Mujer, Pedro Barri, mit einer gesellschaftlich verankerten Solidarität und Altruismus. Das, was sich auch zum Beispiel in Organtransplantationen zeigt, wo Spanien auch weltweit führt.
Ja, ist es wirklich Altruismus? Also spenden die Frauen ihre Eizellen wirklich einfach so? Für solche Prozedur muss man ja auch eine Menge aushalten. Also Voruntersuchungen, Tests und dann jede Menge Hormone nehmen, um den Körper dazu anzuregen, auf einmal bis zu 10 reife Eizellen zu produzieren. Machen das Frauen wirklich selbstlos?
Ganz selbstlos nicht. Ich wollte mit Spenderinnen sprechen. Das war aus Datenschutzgründen schwer. Sie müssen ja anonym bleiben. Aber ich habe mich mit Julia Bacardit auf einen Kaffee getroffen. Das ist eine junge Journalistin, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem Namen Der Preis, Mutter zu sein. Und der Titel verrät es, es geht natürlich bei Eispenden auch um Geld. Bacardit selbst kam auf das Thema, weil sie an ihrer Uni immer wieder Plakate gesehen hat, auf denen jungen Frauen wie ihr bis zu 1.000 Euro für eine Eizellenspende geboten wurde. Erst hat sie überlegt, es selbst zu tun, aber daraus dann doch lieber ein Rechercheprojekt gemacht und ein Dutzend Spenderinnen interviewt.
Siempre son motivos económicos.
Viele haben anonyme Postkarten mit Danksagungen erhalten. Das hat sie stolz gemacht. Den Spenderinnen geht es fast immer in erster Linie ums Geld. Die Idee, jemandem dadurch zu helfen, kommt als ideelles Plus dazu.
Interessant ist, dass die Erfahrung wiederholen wirklich die wenigsten wollten, eben weil das Prozedere so aufwendig ist und Nebenwirkungen trotz medizinischer Fortschritte nicht ausgeschlossen sind.
Plädiert Bacardit denn dafür, dass Spenderinnen wie in Frankreich grundsätzlich nicht bezahlt werden, also um das Geschäft mit dem Körper einzudämmen?
Nee, so weit geht sie nicht. Aber was sie fordert, ist eben eine bessere psychologische und medizinische Betreuung der Spenderinnen. Wo Bacardit aber tatsächlich Lücken sieht, das ist bei den Rechten der Kinder, die aus so Eizellenspenden entstehen.
Mhm. Weil die nicht erfahren, wer ihre genetische Mutter ist, oder?
Genau, und das widerspricht dem Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das ist ein Recht, wie es zum Beispiel auch die Kinderrechtscharta der Vereinten Nationen vorsieht. Viele Experten und Expertinnen gehen deswegen auch davon aus, dass diese Anonymitätspflicht in Spanien früher oder später fällt.
Wie geht es denn Valerie, der Mutter aus Berlin, mit dieser Anonymität? Würde sie gerne wissen, wer die Spenderin ist?
Inzwischen ja, aber das war nicht von Anfang an so. Das war erst ein Wunsch, der sich nach und nach entwickelt hat.
Als es damals stattfand, war ich eigentlich heilfroh, muss ich sagen, dass ich keinen Kontakt zu der Spenderin hatte, dass es anonym war. Aber das hatte ja mit meinem eigenen Unwohlsein zu tun. Das heißt, ich habe mich ja so irgendwie auch illegitim gefühlt. Und wahrscheinlich bräuchte ich ein bisschen Zeit, um den Eindruck zu haben, okay, ich bin ja wirklich die Mutter dieser Kinder. Mittlerweile, eigentlich finde ich das schade, dass ich diese Frau nicht kennenlernen kann und ihr nicht Danke sagen kann.
Valerie gehört übrigens zu den wenigen Eltern, die ihren Kindern tatsächlich erzählt hat, dass ein Teil des Erbgutes aus der Eizelle einer anderen Frau stammt. Das machen gerade mal 5-10% der Eltern. Und es ist ja, es ist ja auch nicht einfach gefallen. Ne? Sie wollte, dass die Kinder von sich aus fragen, aber diese entscheidende Frage, wie die Babys in den Bauch kommen, die hat die Tochter nie gestellt. Sie hat sich dann eher für so andere Sachen interessiert, also ob Babys im Bauch Pyjama tragen und sowas. Und sie wollte dann die Tochter auf die richtige Fährte locken, hat sich in Frankreich, in Deutschland gibt es sowas ja nicht, ein Kinderbuch bestellt zu dem Thema. Und das Kinderbuch trug den Titel In unserer Geschichte gibt es eine Fee.
Haben sie das Buch angeguckt und meint, ah, ein neues Buch und so. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt, haben mir das Buch gelesen und habe gesagt, so, das ist eure Geschichte. Und dann gab es immer wieder solche Fragen, so, ja, Mama, wie viel haben die Eier eigentlich gekostet? So. Und dann hat sie dann ihre Großeltern mal angerufen und meinte, ja, so Papa und Mama, hat alles verwechselt in ihrem Kopf, sind nach Italien gefahren und haben ganz teure Eier gekauft.
Wenn Mama und Papa in Italien ganz teure Eier kaufen. Tolle Geschichte aus Spanien, wo Julia Macher zum Thema Eizellenspende recherchiert hat. Nicht nur in Israel, dort vor allem in den besetzten Gebieten, werden besonders viele Kinder geboren, sondern auch im Gazastreifen. Durchaus prekär, da der Platz begrenzt ist. Schon jetzt ist der Gazastreifen das Gebiet mit der höchsten Bevölkerungsdichte weltweit. Eine Frau bekommt im Durchschnitt 4 Kinder. Kinderreichtum gilt als Statussymbol, auch wenn viele Familien in Armut leben und der Zugang zu Bildung begrenzt ist. Benjamin Hammer über eine Region, in der es langsam wirklich eng wird.
Volle Konzentration auf der Geburtsstation des Al-Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen. Die Hebammen feuern eine 30-jährige Palästinenserin an. Bis zur Geburt ihres Kindes werden nur noch ein paar Minuten vergehen. Fast 60.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Gazastreifen geboren. Die Bevölkerung wächst so schnell wie an nur wenigen anderen Orten der Welt. Im Küstenstreifen leben fast 2 Millionen Palästinenser. Laut den Vereinten Nationen könnte sich diese Zahl in den nächsten 30 Jahren mehr als verdoppeln. Hani El-Hedi ist der Direktor des Palästinensischen Zentrums für Gesundheitsinformation. Der Mann ist Mitte 40 und hat 6 Kinder. Alle würden eine gute Ausbildung genießen, sagt er. Das sei für ihn die wahre Freude.
This is my enjoy.
Doch zum Job des Gesundheitsexperten gehört auch, ein Auge auf das rasante Wachstum der Bevölkerung zu haben. Der Gazastreifen gehört schon heute zu den Gebieten mit der höchsten Bevölkerungsdichte weltweit. Die humanitäre Lage ist angespannt, wegen der weitgehenden Blockade durch Israel und Ägypten und wegen des innerpalästinensischen Machtkampfes.
The challenges are everywhere.
Überall stehen wir vor Herausforderungen. Bei der Gesundheit, der Umwelt, der Bildung. Es besteht schon jetzt ein großes Risiko, dass Seuchen ausbrechen. Wenn wir das Wachstum der Bevölkerung nicht eindämmen, kommt es zur Explosion. Wohin sollen die Menschen dann gehen und wie sollen sie leben?
Where they will go, how they will live.
In über 75 Gesundheitszentren im Gazastreifen werden Verhütungsmittel verteilt, kostenlos. Doch wissen die Palästinenser davon? In den Schulen des islamisch geprägten Küstenstreifens gibt es jedenfalls keinen Sexualkundeunterricht. Auf dem Schreibtisch des Gesundheitsexperten Hani El-Hedi liegt der Koran. Wie im Christentum und im Judentum ist es im Islam ein Ideal, viele Kinder zu kriegen. Wenn ich über unsere Daten mit Politikern des palästinensischen Parlaments rede, dann sehe ich ihnen das Dilemma förmlich an. Das Dilemma zwischen dem Islam und den Zahlen. Nicht nur im Gazastreifen wächst die Bevölkerung rasant. Auch im benachbarten Israel und im Westjordanland ist das der Fall. Vor 100 Jahren lebten in der gesamten Gegend zwischen Mittelmeer und Jordantal 700.000 Menschen. Heute sind es 13 Millionen. Israel nimmt weltweit eine besondere Stellung ein. Es gehört zu den modernsten und reichsten Ländern der Welt. Die Geburtenrate ist aber deutlich höher als in anderen industrialisierten Ländern. So kommen in Deutschland pro Frau im Durchschnitt 1,5 Kinder auf die Welt. In Israel sind es doppelt so viele. Vor allem in 2 Bevölkerungsgruppen in Israel sind die Geburtenraten hoch. Bei den Beduinen und bei den ultraorthodoxen Juden. Dass die Menschen im Heiligen Land so viele Kinder kriegen, hat viele Gründe. Einer ist womöglich der noch immer ungelöste Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Hardliner auf beiden Seiten beteuern, dass sie mehr Kinder kriegen und langfristig die Bevölkerungsmehrheit stellen. Aktuell leben etwa 6,5 Millionen Juden in der Region und 6,5 Millionen Araber. Im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt kommt eine Hebamme aus dem Kreissaal. Im Arm hält sie ein kleines Mädchen. Bei der Geburt ist alles gut gegangen. Die Hebamme lächelt. Hani El-Hedi, der Direktor des Palästinensischen Zentrums für Gesundheitsinformation, will die Geburtenrate im Gazastreifen senken, damit es den Kindern, die geboren werden, besser geht. Wenn wir Kinder auf die Welt bringen, müssen wir eine Garantie abgeben, dass diese Kinder eine gute Gesundheitsversorgung kriegen, eine gute Bildung, eine gute Umwelt, alles.
Die Geburtenrate im Gazastreifen senken wäre gut, meint der Arzt eines Krankenhauses dort. Benjamin Hammer berichtete für die Echtzeit, in der es heute um den Nachwuchs geht. In Marokko sind die traditionellen familiären Strukturen noch recht gefestigt. Heißt, die Alten kümmern sich um die Jungen kümmern sich um die Alten. Von hier aus betrachtet fast schon exotisch, weil viele erwachsene Kinder in der westlichen Wohlstandsgesellschaft allein aufgrund der räumlichen Distanz schon nicht mehr in der Lage sind, die Pflege oder Fürsorge der alten Eltern zu übernehmen. In Marokko sind Alten- und Pflegeeinrichtungen so gut wie unbekannt. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Dunja Sadaki in Rabat gesprochen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Sadaki, sich um die Alten zu kümmern, welche Rolle spielt das im Alltag in Marokko?
Also das spielt eine große Rolle. Das ist auch einfach sehr, sehr sichtbar. Also alte Menschen in Marokko sind sichtbar in der Gesellschaft. Sie sitzen draußen, zum Beispiel auf kleinen Stühlchen abends. Sie sind mehr oder weniger integriert in das Alltagsleben der Jüngeren. Ich kenne das auch selber aus meiner eigenen marokkanischen Familie, dass wenn man bei einer marokkanischen Familie zu Besuch ist, dann sitzt dort meistens im Wohnzimmer die Großmutter, der Großvater, also mittendrin im Familienleben. Aber es ist natürlich auch Realität in Marokko, dass viele Menschen sehr, sehr lange arbeiten müssen. Zum Beispiel habe ich meinen Taxi Taxifahrer kennengelernt, deutlich über 70 Jahre alt, der noch arbeiten muss, weil seine erwachsenen Kinder bei der schwierigen Arbeitsmarktsituation keine Arbeit zum Leben finden.
Das heißt, die alten Menschen werden gebraucht, auch finanziell. Lange Zeit war es bei uns ja selbstverständlich, die älteren Menschen aus der Familie zu unterstützen und zu pflegen. Wird das in den marokkanischen Familien immer noch als selbstverständlich vorausgesetzt?
Ja, also es wird auf jeden Fall kulturell erwartet. Die Angehörigen pflegen selbst vor allem auch zu Hause. Das heißt, die eigenen Eltern leben mit einem im Haushalt oder kommen, wenn sie eine eigene Wohnung hatten, dann zum Haushalt dazu, wenn es nicht mehr anders geht, bis zum Schluss. Also gestorben wird in den eigenen vier Wänden bei den Kindern. Das gilt als moralisch richtig und wichtig, weil eben auch ältere Menschen in der marokkanischen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert haben. Also gerade die Eltern, gerade die Mutter und der Vater. Aber auch eben, weil es keine soziale Absicherung oft gibt vom Staat. Das heißt, die soziale Absicherung ist die Kernfamilie, sind die Eltern, die sich kümmern um die Kinder und dann später vice versa. Die neue Regierung in Marokko hat zwar angekündigt, ein besseres Sozialsystem aufzubauen, aber im Moment ist es immer noch so, dass man sich auf den Familienkern verlassen muss. Ich habe dazu auch mit meinem Producer Monir Keji gesprochen. Er wohnt und arbeitet hier in der Hauptstadt Rabat. Seine Mutter lebt im Süden in einem Haus mit großem Grundstück, aber die meisten Geschwister von Monir leben eben im Ausland und er muss sich kümmern, wobei seine Mutter noch relativ fit ist. Und ich habe ihn gefragt, was er denn zu der ganzen Thematik denkt und das hat er gesagt.
Es ist eine Pflicht und eine Anerkennung der Eltern, sich selbst um sie zu kümmern. Eine Art Danke zu sagen, dass man existiert, dass sie sich gekümmert haben. Und ich denke, es ist auch eine Form, diese Familienflamme, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl beizubehalten, indem man zusammenlebt. Denn die Familie spielt eine große Rolle im gesellschaftlichen Leben. Die Familie ist der Kern der Gesellschaft und die Säule sind der Vater und die Mutter. Und das ist die Lebensphilosophie.
Also nach wie vor ein ganz enger Familienzusammenhang, ganz enge Bande. Wäre es also ein Tabu, die eigenen Eltern von Fremden pflegen zu lassen, zum Beispiel in einem Altenheim, auch in den großen Städten?
Ja, absolut. Also ich habe mit mehreren Menschen darüber gesprochen, die auch ihre Eltern pflegen und die haben gesagt, das ist ein No-Go, das ist ein Tabu, das ist, als ob man die Eltern verstoßen würde. Es kommt natürlich auch dazu, dass die meisten überhaupt nicht die finanziellen Mittel haben, ihre Eltern überhaupt entweder von Fachpersonal pflegen zu lassen oder sie in Pflegeeinrichtungen geben zu können, wenn sie denn existieren. Aber auch darüber habe ich mit meinem Producer Monir Keji gesprochen und er hat mir das gesagt.
Dass sich Fremde um die Eltern kümmern, ist in unserer traditionellen Gesellschaft inakzeptabel. Und wenn man davon hört, dass andere Fremde sich um ihre Eltern kümmern lassen, empfindet man das als Schande, dass man seine Eltern verlassen, verstoßen hat. Aber in den Großstädten wie Casablanca, Rabat, Marrakesch, Tanger gibt es einen Wandel seit den letzten 15 Jahren, denn die Familie beginnt sich in Marokko zu verteilen in die Großstädte. Auf dem Land ist diese Familienband noch sehr lebendig. Und die Eltern bleiben bis zu ihrem Tod bei ihren Kindern.
Ja, hört sich schlüssig und selbstverständlich an. Bei uns ist der Grund, weshalb sich solche Strukturen hier etwas aufgelöst haben, ja auch zumindest ein Grund, die Emanzipation und so Autonomiebestrebungen der Frau. Aber in Marokko scheint sich der Alltag ja auch zu verändern. Leben dort die Familien wirklich noch im großen Verband zusammen, unter einem Dach?
Marokko hat so zwei Geschwindigkeiten. Zum einen die Moderne, zum einen die Tradition, die hier sehr wichtig sind. Und ein Thema ist auf jeden Fall der Wohnraum. Also es ist wirklich immer noch so, dass viele Menschen unter einem Dach wohnen, von der Großmutter bis zum Enkelkind, sich Wohnraum, Schlafzimmer etc. teilen. Natürlich gibt es eine Mittelschicht, wo das nicht mehr ganz so der Fall ist, wo zum Beispiel Kinder auch ihre eigenen Zimmer haben und so weiter, gerade auch hier in der Großstadt Rabat. Aber ein anderes Thema ist auch die Emanzipation der Frau. Das heißt, die Frauen gehen arbeiten, sie ziehen in andere Städte für ein Studium, für eine Ausbildung. Sie leben dann nicht mehr bei den Eltern, sondern zum Beispiel in einer WG. Und viele Kinder gehen eben in die Großstädte, weil es dort eben Arbeitsmöglichkeiten gibt. Trotzdem muss man sagen, die sogenannte Care-Arbeit bleibt in Marokko, wie wir das auch aus Deutschland kennen, vor allem eine Frauensache. Und es ist zum Beispiel auch üblich, dass Unverheiratete bis zu ihrer Heirat bei den Eltern wohnen und sich dann meistens eben auch hauptverantwortlich um die Eltern kümmern.
Das hört sich alles total ideal an. Aber was ist denn, wenn diese Familienbande, diese Familienstrukturen gar nicht bestehen, wenn man da irgendwie ausschert, wenn man als Frau zum Beispiel unverheiratet ist und keine Kinder hat?
Ja, also es ist tatsächlich so, Unverheiratete verlassen, also Frauen vor allen Dingen verlassen eigentlich nicht das Elternhaus, sie bleiben bei ihren Eltern. Daher bekommen sie auch zum Beispiel dann die Verantwortung dafür, sich um die älter werdenden Eltern zu kümmern und haben eben oft nicht die Wahl, sich zum Beispiel auszusuchen, wie sie unabhängig werden wollen oder wie sie ihren eigenen Weg beschreiten. Was dann für viele Frauen oft noch fatal ist, wenn die Eltern später sterben, dann kommt auch noch das diskriminierende Erbschaftsrecht hinzu, dass Frauen viel weniger oder nur einen geringeren Teil des Erbes zuspricht als zum Beispiel den Brüdern. Und das heißt dann, eine Frau hat sich ihr Leben lang, und diese Fälle kenne ich auch, um die Eltern gekümmert, um den Vater gekümmert, um dann am Ende weniger zu erben, obwohl sie ja extrem viel Lebenszeit und auch Energie da reingesteckt hat. Also sehr oft ist sozusagen auch hier das Erbrecht, das die Frauen dann zusätzlich noch diskriminiert. Und das ist sehr schwer für Frauen, die auch vor allen Dingen unverheiratet bleiben.
Sind die Alten in Marokko weniger einsam?
Ich würde sagen, durch meine persönlichen Erfahrungen in Deutschland und meine deutsche Familie und mit meiner marokkanischen Familie in Marokko würde ich sagen, ja. Also sie sind einfach sichtbarer. Also wie gesagt, das Bild ist wirklich so, man kommt in meinen marokkanischen Haushalt, egal wo man eingeladen wird, und da sitzt im Teesalon die Großmutter und bereitet vielleicht das Essen vor. Der Großvater ist mit einer großen Schere im Garten und schnibbelt an den Rosen rum. Es wird gelebt in der Familie mit allen, die da sind. Das ist auch sehr schwierig oft, weil für die Großeltern ist natürlich auch so, die Enkelkinder spielen, sind laut, das ist anstrengend. Aber ich würde schon sagen, dass Ältere generell in Marokko etwas weniger einsam sind, wenn sie denn eine Familie haben, in der sie leben können.
Dunja Sadaki vom ARD-Studio Nordwestafrika. Und wir sprachen über die Pflege der älter werdenden Eltern. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich bin Taro und ich würde so, so doll mich freuen, wenn ich 100 Millionen Euro hätte. Dann würde ich mir ein Haus kaufen, ein Motorboot, ein Auto, einen Wohnwagen und noch vieles mehr und ein Baumhaus. Es ist einfach so, 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 so toll.
Der Schnee am Abend. Er hält Gebüsch und Bäume mit seinem Glanze.
Das war in Darmstadt.
Lappen.
Die erste Stadt, wo ich war.
Wo
ich habe ein Wörterbuch genommen und dann habe ich gesucht, Worte,
Nass.
Wo ich arbeiten kann.
Lappen.
Ich habe gelernt, wo sind die Lappen oder wo sind die Mittel. Fenster, Lappen, so
feucht
oder nass.
Nass.
Ohne Artikel, nur einfach das Wort.
Nass.
Und dann habe ich gelernt.
Fenster.
Einfach Worte, Worte, Worte.
Nachwuchs ist das Thema dieses Echtzeit-Podcasts. Verschiedene Konzepte von Familie, das Leibliche und das Nicht-Leibliche. Unsere Autorin Ruth Rach zum Beispiel hat eine Ziehtochter, die sie selbst Ruth-Mama nennt. Eine Frau, die ein ganz anderes Leben führt und doch eine ganz enge Bindung zu ihr hat. Und umgekehrt auch.
Also meine Mutter hat, als ich 2 Jahre alt war, hat sie mich an einer Tankstelle stehen lassen, weil ich sie genervt habe, weil ich im Auto war und als Kleinkind habe ich geplärrt und das hat sie genervt. Und mein Vater ist nach der Arbeit nach Hause gekommen und hat gesehen, da fehlt die Tochter und hat sie gefragt. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, die habe ich stehen gelassen, weil ich keine Lust mehr auf sie hatte. Und dann ist mein Vater mich holen gegangen und das ist jetzt so eine Partygeschichte geworden. Sie erzählt meine Mutter an Partys, um witzig zu sein und was für eine ungewöhnliche Mutter sie war.
Diese Geschichte hat sie mir noch nie erzählt. Lucia, 37, beste Freundin meiner Tochter Jessica. Seit 2 Jahren haben wir uns nicht gesehen. Sie, digitale Nomadin, weit gereist. Ich, Post-Lockdown-Stubenhockerin in der südenglischen Provinz. Lucia ist eigens aus Zürich eingeflogen. Sie nennt mich ihre Ruth-Mama. Gleich nach ihrer Ankunft machen wir gemeinsam Yoga. Wir sind verwandte Seelen, teilen Interessen, von denen meine Tochter Jessica nichts wissen will. Lucia hat eine eigene, eine gut situierte Familie, aber innerlich gehört sie zu uns.
Als ich bei euch übernachtet habe, und eben da waren wir 10 oder 11, hast du uns zu Bett gebracht und dann hat sie dir nachgeschrien, love you, und dann hast du zurückgeschrieben, okay. Und dann hat sie gesagt, nein, du musst auch Love You sagen. Und du hast du gelacht und hast gesagt, ja, Love You. Und das war so ein Spiel zwischen euch. Und das hat mir halt auch gezeigt, wie frei sie war, das zu sagen. Meine Mutter hat mir nie gesagt, also ich bin 37, meine Mutter hat mir noch nie gesagt, I love you, hat mich noch nie in den Arm genommen. Aber ich würde das auch nie fordern.
Lucia ist viel kommunikativer als Jessica. Meine Tochter ist eine Geheimniskrämerin. Auf dem Weg zum Pub lupft Lucia ihren Pulli.
Hast du gesehen, ich habe mir den Busen gemacht, im März.
Wie denn? Wo?
Ja, in Südafrika.
Als sich Jessica einen Schmollmund spritzen ließ, war ich zutiefst schockiert. Verletzt. Über Lucias kosmetischen Eingriff bin ich lediglich erstaunt. Ich bewahre Fassung. Und als sie mir in der Kneipe von ihrer neuesten Liebesproblematik erzählt, bin ich voll bei ihr.
Also auf Zanzibar habe ich diesen Mann kennengelernt. Das ist ein Aussteiger, der hat Dreadlocks.
Wie angenehm, dass ich Lucia zuhören kann, ohne zu werten, voller Zuversicht. Sie wird das schon schaffen. Bei meiner Tochter war das anders. Wenn Jessica mal wieder einen besonders krassen Pubertätsanfall hatte oder einen Boyfriend mit Goldzahn, Diamantohrring und kugelsicherer Weste, da musste mich Lucia beruhigen.
Und als ich dir die Angst nehmen konnte, dass A, dass ich die Jessie sehr gut im Griff hatte, plus B, dass der schlimmer aussah, als er wirklich war, ja, dann war das geregelt. Die Jessie und ich hatten eine Beziehung und du und ich hatten eine Beziehung und die Jessie und du hatten eine Beziehung. Und das hat nichts aneinander gestört.
Klare Boundaries, nicht übergriffig werden, nicht projizieren. Leichter gesagt als getan. Warum bin ich zu Lucia so viel toleranter und netter als zu meiner eigenen Tochter? Bin ich ihr gegenüber gar die bessere Mutter? Ich denke daran, wie ich als Teenager eine ähnliche Konstellation erlebte, mich mit 16 um ein Stipendium in die USA bewarb, um dem heimischen Alki-Chaos zu entfliehen. Wie ich dort von einer Gastfamilie ein Jahr lang adoptiert wurde und erstmals mitbekam, wie schön es ist, eine Mutter zu haben, die einen in den Arm nimmt und sagt, »Oh, Ruthie, you are such a strange child, and I love you very much.« Lucias leibliche Mutter liegt inzwischen schwer krank im Krankenhaus. Und Lucia geht seit 2 Jahren in die Therapie. Das war intensive Trauerarbeit, zu akzeptieren, dass die von ihr so ersehnte Mutter-Tochter-Beziehung nur in ihrem Kopf existierte.
Ich habe gemerkt, dass ich einfach viel toleranter sein kann, seitdem ich meine Erwartungen abgelegt habe an sie als Mutter. Jetzt ist sie einfach nur noch ein Mensch.
Sagt Lucia, die Ziehtochter unserer Autorin Ruth Rach. Das Verhältnis zur Ziehmutter besteht weiter, das zur eigenen leiblichen Mutter abgeschlossen. Irgendwie traurig, irgendwie schön. Und so hören wir heute auf mit dem Echtzeit-Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich bin Marietta Schwarz. Machen Sie's gut.